So, jetzt ist die Zeit für unsere Kleinsten, Kleineren, Junggebliebenen und alle, die Freude an einer richtigen Kindergeschichte haben. Das heißt, all diejenigen, die noch jung sind, die dürfen mal ein bisschen mehr nach vorne kommen, damit ich mich hier nicht so ganz alleine fühle. Die grünen Jungs kommen sich schon zu alt vor. Oh, schön. Da kommt doch eine ganze Menge. Na, super. So, ich erzähle euch heute eine Geschichte. Schon vor ungefähr 60 oder 70 Jahren stattgefunden. Und diese Geschichte handelt von einem Flohmarkt. Einem Flohmarkt, da werden alle möglichen Sachen angeboten. Wart ihr schon mal auf einem Flohmarkt? Ja? Ja? Habt ihr auch was mitgenommen? Ja? Weißt du noch was? Ja, das weiß er jetzt nicht mehr. Ja, beim Flohmarkt, da kann man alle möglichen Sachen loswerden. Gell? Und mein Opa, mein Großvater, ich musste immer Großvater sagen, ihr sagt wahrscheinlich Opa, aber mein Großvater war so eine stattliche Person, dass sie Großvater genannt werden wollte. Und dieser Großvater, der ging auf diesen Flohmarkt und hat überall so rumgeguckt, was es da alles gibt. Na, da gibt es Spielsachen, ganzen Ponyhof, aber da gibt es auch Feuerwehr und alle Sachen, die man sich so denken kann, auch ganz praktische Sachen. Aber da gab es auch einen Gegenstand, der damals noch nicht so aussah, wie er jetzt ausschaut. Weiß jemand, was das ist?
Eine Geige.
Kann jemand von euch Geige spielen? Sehr gut, dann geht's. Also, dieser Opa, der hat diese Geige gesehen und damals war die noch silbern angestrichen. Wahrscheinlich hat die irgendjemand im Zirkus gespielt oder ich weiß gar nicht genau was. Auf jeden Fall war die furchtbar verstimmt. Genau, alle möglichen Teile sind abgefallen. Hört sich das gut an?
Eher nicht.
Eher nicht, genau. Und die war ganz verstaubt. Also ein ganz, ganz altes Instrument und dann hat sie sich noch nicht einmal schön angehört. Weiß nicht, will mal jemand gucken, ob man auf der noch spielen kann? Weiß jemand, wie das geht? Also die klemmt man so und das Kinn. Genau, die klemmt man so und das Kinn. Mhm. Versuch die mal auf die Schulter zu setzen. Warte, kriegst du ja eine erste Geigenstunde heute? Am Sabbat. So, und in die andere Hand. Dann nimmst du den Bogen. Und mit dem Bogen musst du jetzt mal gucken, ob du die Saiten, so drüber die Saiten streichen kannst. Mach noch ein bisschen weiter. Okay, hört sich schlimm an, ne? Was würdet ihr für so eine Geige zahlen, sagt mal? So eine Geige, die sich so furchtbar anhört wie diese. Würdet ihr viel Geld ausgeben? Selina, was meinst du?
Nein.
Nee, ne? Und erst recht nicht, wenn die sich so komisch anhört. Furchtbar und ist ganz alt und nicht einmal schön. Aber diese Geige, wenn die in die richtige Hände kommt, kann man daraus richtig schöne Töne entlocken. Ich zeige euch das mal kurz. Was meint ihr? Die ist immer noch verstimmt, ist immer noch die gleiche Geige. Schaut jetzt ein bisschen schöner aus als damals. Aber wenn man das hört, würde man dann ein bisschen Geld dafür ausgeben? Was meint ihr? Also ein Nicken. Das hört man nicht, aber ein ganz kräftiges Nicken. Genauso ist es nämlich auch mit unserem Gott. Wir sind vielleicht manchmal verstimmt. Kennt ihr das, wenn ihr so ein bisschen verstimmt seid wie meine Geige? Ah, das sind die Töne, die da rauskommen, die sind immer nicht so die geradesten, nicht so die saubersten. Aber Gott sieht in uns, was aus so einem Instrument, selbst wenn der Anstrich noch ganz komisch ist, werden kann. Und wenn Jesus uns berührt, das heißt in unser Leben kommt, und der will nichts anderes als euch berühren, euch begegnen, euch zeigen, dass er euch liebt Und wenn Jesus dann auf euch spielt, wie ich jetzt gerade auf dieser Geige, dann kommen noch viel schönere Töne raus, als die, die ich gerade gespielt habe. Das heißt, manchmal ist etwas nur so viel wert, wie in den Händen, in denen die Sache genommen wird. Und wenn ihr in Jesu Händen seid, dann seid ihr alles wert. So viel, dass er sogar sein Leben für euch gibt. So sehr liebt euch euer Gott. Und das wollte ich euch heute erzählen.
Jack, du konntest uns ruhig was vorspielen hier. Hätten wir uns auch gefreut. Ja, ihr Lieben, ich freue mich heute mit euch, mit dem Wort Gottes zu dienen und mit euch zusammen diesen Abendmahl zu feiern, zu erleben, Gemeinschaft mit Gott auch miteinander zu haben. Ich möchte mit einer Geschichte anfangen, eine Geschichte von einem Lehrer, der einst in die Klasse zu seinen Schülern reinging und fing an der Tafel etwas zu schreiben. Und jetzt brauche ich die Hilfe von Schülern. Wer hat schon in der Schule Multiplikation gelernt, wie man multipliziert? Ja, es gibt einige. Okay, also ich frage jetzt die Schüler. Und er stand mit dem Rücken zu der Klasse und fing an der Tafel zu schreiben. Er schrieb, 1 mal 5 ist 5. 2 mal 5 ist 5 mal 3 mal 5 ist 15. 4 mal 5 ist 20. 5 mal 5 ist 26. 6 mal 5 ist 30. Und so hat er fortgesetzt bis 5 mal 10 ist 50. Und als er noch nicht ganz fertig war, hörte er schon die Schüler hinter ihm so ein bisschen kichern und lächeln und miteinander tuscheln. Und er hat sich umgedreht. Und er schaute sie so an und sagt zu ihnen, ihr habt gesehen, dass ich einen Fehler gemacht habe. Und deswegen habt ihr angefangen zu tuscheln und zu kichern und zu lächeln und mich vielleicht auszulachen. Und er sagt, ihr habt nicht gemerkt, dass ich 9 von 10 Aufgaben richtig gerechnet habe und keiner davon hat von euch ein Lobeswort ausgesprochen oder geäußert, sondern ihr habt euch über einen Fehler lustig gemacht. Und dann fuhr er fort und er sagte, so ist es auch im Leben. Die meisten Menschen um dich herum werden nicht deine vielen Errungenschaften, deine tollen Sachen, was du gemacht hast, merken. Aber wenn du einen Fehler machst, wenn du irgendwo versagst, dann werden sie das merken und dann werden sie das auch dir sagen und oft auf eine unangenehme Art und Weise. Menschen, sagte der Lehrer zum Schluss, die bei dir nur Fehler und dein Versagen sehen, das sind Menschen, die dich nicht achten und nicht respektieren. Spannend ist, als ich diese Geschichte vor einigen Wochen gelesen habe, 2 Tage später kommt meine Tochter aus der Schule und hält mir eine Hausaufgabe, eine Schulaufgabe entgegen. Und sie hat von möglichen 35 Punkten nur 32 Punkte erreicht. Und wie ich gewohnt war, wollte ich gleich die Aufgaben anschauen, wo sie Fehler gemacht hat. Und dann habe ich mich sofort, weil die Geschichte noch sehr frisch im Kopf war, habe ich mich sofort ertappt und habe erstmal die Aufgaben angeschaut, wo sie keine Fehler gemacht hat und sie auch dafür gelobt. Und erst dann haben wir zusammen so im Nebenbei ganz flüchtig auch die Aufgaben angeschaut, wo sie nur 3 Fehler gemacht hat. Aber ganz ehrlich, so handle ich eher selten. Eher bin ich geneigt, die Stellen anzuschauen, wo jemand Fehler gemacht hat. Die fallen sehr schnell auf. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber so geht es mir damit. Und bei dem Lesen dieser Geschichte und auch bei dieser Schulaufgabe von meiner Tochter ist mir ein Bibelvers eingefallen, wo diese Thematik von Jesus Christus aufgegriffen wird. Und diese Geschichte lesen wir im Matthäus-Evangelium Kapitel 7, Verse 1 bis 5. Wer von euch mitlesen möchte, schlagt eure Bibeln auf, Matthäus Evangelium Kapitel 7, Verse 1 bis 5. Und dort heißt es, und ich lese jetzt nach der Hoffnung für alle Übersetzung. Verurteilt nicht andere, damit Gott nicht euch verurteilt. Denn euer Urteil wird auf euch zurückfallen. Und ihr werdet mit demselben Maß gemessen werden, das ihr bei anderen anlegt. Warum kümmerst du dich um den Splitter im Auge deines Bruders oder deiner Schwester und bemerkst nicht den Balken in deinem eigenen? Wie kannst du zu deinem Bruder oder deiner Schwester sagen, komm her, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen, wenn du selbst einen ganzen Balken im Auge hast? Scheinheilig bist du. Zieh doch erst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann kannst du dich um den Splitter in einem anderen Auge kümmern. Eine bekannte Geschichte, haben wir schon tausendmal gelesen, gehört, wahrscheinlich auch mehrere Predigten darüber gehört. Aber ich merke, für mich persönlich ist die Geschichte immer aktuell. Also ich kann sie jeden Tag lesen und auf mein Leben anwenden und denken, die ist wirklich aktuell. Da kann ich wirklich was lernen. Und spannend ist, das ist keine neu erdachte Sache. Also anscheinend hatte sie auch damals vor 2000 Jahren große Aktualität, denn nicht umsonst Jesus erzählt diese Geschichte und der Matthäus als Schreiber des Evangeliums schreibt diese Geschichte auf, um dem Zuhörer und dem Leser auch ganz plastisch vor den Augen zu malen, dass Verurteilen in sich keine Logik hat. Das hat keinen Wert, das hat auch keine, sollte keine Praxis, ganz besonders bei Christen, haben. Und was ganz spannend in dieser Geschichte ist, wenn man den griechischen Text anschaut, dann lesen wir hier das Wort, was für Verurteilen, damit Verurteilen übersetzt wird, steht dort das Wort Krino. Und übersetzt heißt dieses Wort urteilen oder richten. Und das ist das Wort, von dem das Wort Kritikos abgeleitet ist. Und Kritikos lässt sich übersetzen mit richterlich oder entscheidend. Also jemand, der über jemanden oder über etwas eine Aufgabe des Richters oder Aufgabe jemand, der entscheidend hat. Und davon ist das deutsche Wort Kritiker, was uns allen gut bekannt ist, abgeleitet. Ja? Es ist aber sehr auffallend, wenn wir die Bibel, das Neue Testament, auf dieses Wort untersuchen, wo dieses Wort noch vorkommt, dann werden wir feststellen, dass es nur eine einzige Bibelstelle gibt, wo dieses Wort Krino oder Kritikos vorkommt. Und ich möchte diese Stelle jetzt vorlesen. Die steht im Hebräer, also ein bekannter Text für uns alle, im Hebräer 4, Kapitel 12. Und da heißt es, Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitigen geschliffenen Schwertes. Dringt es doch bis in unser Innerstes, bis in unsere Seele und unseren Geist und trifft uns tief in Mark und Bein. Dieses Wort, heißt es weiter, ist ein unbestechlicher Richter. Und hier steht das Wort Kritikos. Das Wort Gottes ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Ich finde es sehr spannend, dass es keine einzige Bibelstelle gibt, wo dieses Wort Kritikos auf einen Menschen bezogen wird oder wo ein Mensch zu dem Kritiker wird oder zu jemandem, der entscheidet oder über den anderen urteilt. Gott hat diese Aufgabe nur sich selbst vorgesehen oder seinem Wort. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Gott offenbart sich uns schon von Anfang an der Bibel als jemand, der Kraft hat, Sachen zu verändern. Wir sehen, dass er von Anfang an Chaos von Ordnung scheidet, Licht von Finsternis, Tag von Nacht, Wasser vom Land, Himmel von der Erde. Und sein Wort hat diese Kraft. Das erleben wir an mehreren Stellen der Bibel schon von Anfang an der Geschichte, der menschlichen Geschichte. Es ist ähnlich, wie wenn wir an einem Apfel eine kleine faule Stelle haben. Dann nehmen wir Messer und wir schneiden diese Stelle ab. Wir scheiden das Faule vom Guten. Wir können das zwar beim einem Apfel machen, einem Gegenstand, aber ob wir das bei einem Menschen machen können oder vielleicht ob wir das so machen können, wie das Gott macht, Gott sagt, das können wir nicht machen. Nur Gott kann durch sein Wort unser Leben verändern. Nur Gott ist der Kritikos, ist unser Kritiker. Und Gott kann uns auch den Spiegel zeigen, wenn wir irgendwo falsch liegen. Und er zeigt uns diesen Spiegel, um uns auch zu helfen. Und er weiß, wie er uns helfen kann. Und Gott kommt als ein gnädiger, liebevoller und auch barmherziger Kritikus. Nur so kommt Gott zu uns. Und das ist ganz wichtig. Er ist nicht jemand, der distanziert von uns ist und nur sagt, da hast du wieder Fehler gemacht, da hast du wieder versagt, da bist du wieder auf deine Knie gefallen, bist du wieder schmutzig geworden. Nein, wenn Gott zu uns kommt und uns unsere Schuld offenbart, dann kommt er als gnädiger Gott, um uns zu helfen, um uns zu vergeben, um uns zu verändern. In unserem Sprachgebrauch ist das Wort kritisieren, hat eher negativen Beigeschmack. Doch wenn wir ehrlich sind und die ganze Sache ein bisschen objektiver betrachten, können wir schon sagen, es gibt doch Bereiche, wo es ganz wichtig ist, einfach mal genau hinzuschauen. Wenn jemand eine Aufgabe, wenn jemand auf der Arbeit etwas macht, ja, dann muss jemand auch hinschauen, muss jemand auch kritisch hinschauen und sagen, ob die Aufgabe richtig oder nicht richtig gemacht wurde. Ja, das wird jeder sagen, okay, es gibt Bereiche, wo das ganz wichtig ist. Und da müssen wir ganz klar sagen, es geht jetzt, also in diesem Text geht es jetzt nicht darum, dass wir überhaupt nicht Sachen kritisch betrachten. Auch was wir hören, was wir erleben, ruft uns die Bibel dazu auf, schon kritisch zu sein. Also uns einen Urteil zu bilden, aber nicht verurteilen. Also wenn es um Menschen geht. Wir können uns einen Urteil bilden. Wenn jemand mir etwas sagt, wo vielleicht in mein theologisches Bild oder in mein Wertesystem nicht passt, könnte ich sagen, du liegst falsch, das geht nicht. Ja, so kann man das nicht denken. Hört sich vielleicht jetzt radikal an, aber oft handeln wir auch so, wenn wir zu uns ehrlich sind. Oder ich kann auch sagen, ich sehe das aber anders. Es ist interessant, wie du das siehst, aber ich sehe das anders. Das heißt, ich bilde mir schon ein Urteil und das ist wichtig. Wovor uns die Bibel warnt an dieser Stelle, dass wir nicht verurteilen, dass wir sagen, du liegst da falsch. Ja? Oder wenn wir einen Fehler bei einem Menschen sehen und sagen, du hast einen Fehler gemacht, ja, mit deinem Zeigefinger auf die Menschen kommen. Und spannend ist, das ist keine neue Erfindung der Psychologie. Es ist schon in der Psychologie im letzten und vorletzten Jahrhundert hat sich das bestätigt, dass die Menschen, die bei einem anderen einen bestimmten Fehler sieht oder in einem Bereich Fehler sieht, sagen die Psychologen, wahrscheinlich hat dieser Mensch oder diese Person in diesem Bereich bei sich selber ein Problem und ist noch damit nicht klar geworden. Jesus Christus sagt das schon, hat er schon vor 2000 Jahren gesagt. Er hat gesagt, du kannst dem anderen erst helfen, wenn du dir selber geholfen hast. Wenn du den Balken aus dem eigenen Auge entfernt hast, kannst du dem anderen helfen, den Splitter aus seinem Auge zu entfernen. Und das ist tatsächlich so. Wenn mir bei einem Menschen zum Beispiel auffällt, dass jemand sich selber nicht beherrschen kann, ja, und das regt mich immer wieder auf und das fällt mir immer wieder und dann werde ich verurteilen und kritisieren diese Menschen gegenüber. Es kann auch sein, dass ich in meinem Leben selber damit Probleme habe, vielleicht das gar nicht offenbaren möchte, ja, mich nicht outen möchte, vielleicht durchaus auch unter Stress stehe oder unter dem Druck stehe, mich ständig beherrschen zu müssen. Oder wenn ich von anderen viel Leistung erwarte, dass die anderen ihre Aufgaben perfekt machen müssen und alles richtig machen müssen. Und wenn er das nicht macht, dann werde ich auch verurteilen und kritisieren. Kann es sein, dass ich in meinem Leben, vielleicht auf der Arbeit oder im familiären Bereich, unter einem Stress stehe, alles richtig machen zu müssen. Vielleicht haben meine Eltern, als ich noch Kind war, von mir viel erwartet, wo ich alles perfekt und genau machen müsste. Deswegen habe ich jetzt auch selber Probleme oder stehe unter diesem Stress, alles richtig machen zu müssen. Immer neue Aufgaben anzufangen und sie bis zur Perfektion zu machen. Und ich gönne mir keine Ruhen, keine Pausen. Ich kann mich nicht entspannen. Wahrscheinlich habt ihr das selber erlebt schon. Als Kritiker oder vielleicht als die, die kritisiert wurden. Es ist nicht einfach, bei sich selber anzufangen, wie der Text sagt. Zieh doch erst den Balken aus eigenem Auge. Und dann kannst du sehen, wie du deinem Nächsten helfen kannst. Und hier sagt Jesus, dass wir tatsächlich ein Stück weit auch aufeinander angewiesen sind, dass wir tatsächlich auch einander helfen können. Und dass wir als Familie Gottes, als Kinder Gottes einander zum Segen werden können. Aber nicht mit einem Verurteilen, mit einem Zeigefinger, sondern erst, wenn ich gemerkt habe, da habe ich in diesem Bereich wirklich durch Gottes Hilfe Siege erfahren, dass Gott mir geholfen kann, hat, dann kann ich auch meinem Nächsten helfen. Aber da komme ich auch, als Gott zu uns kommt, mit Barmherzigkeit, mit der Liebe, mit Verständnis. Ich möchte zum Schluss einen Brief von einem Geistlichen vorlesen, der mich persönlich sehr getroffen hat. Und da schreibt jemand, man kann es sagen, er hat wahrscheinlich an seine Gemeinde geschrieben, aber man kann es sehen, dass er dieses Brief auch als an uns als Christen, als die Gemeinde Gottes verstehen. Ich würde mir sehr gerne wünschen, dass die Kritiker der Gemeinde in der Lage wären, etwas mehr auszusagen. Zum Beispiel, ich habe vielmal nachts, manchmal die ganze Nacht hindurch mit Tränen und blutendem Herz darüber gebeten, dass Gott unserem Volk, unserer Stadt, unserer Gemeinde würdige Leiter und Pastoren schenken möge. Ich habe auch nicht alleine gebetet, sondern meine Glaubensgeschwister eingeladen, um für meine Anliegen zusammen zu beten. Ich habe alles Mögliche gemacht und werde es weiterhin tun. Ich habe das Recht, über das Auf und Ab der Gemeinde betrübt zu sein und mich diesbezüglich laut auszusprechen. Oh, wie sehr möchte ich solche Reden hören. Es ist einerseits schwer, andererseits schön vorzustellen, welchen qualitativen Sprung die Wörter eines betenden Kritikers machen werden. Kann es sein, dass ein Mensch, der im Gebet über Schicksal der Gemeinde weint, überhaupt nicht kritikfähig ist? Kann es sein, dass er das Schweigen besser findet, wie es auch geschrieben steht, darum muss der Kluge zur selben Zeit schweigen, denn es ist eine böse Zeit. Und tatsächlich, in den bösen Zeiten ist es nicht derjenige klug, der laut redet, sondern der, der schweigt und betet. Und wenn dieser besorgte und betende Mensch dennoch kritikfähig ist, soll es die Kritik sein, die wir uns wünschen. Denn ich hoffe, dass wir es nicht über den permanenten Beifall oder zuckersüßen Reden freuen, als ob bei uns alles in Ordnung wäre. Bis zur Wiederkunft Christi können weder einzelner Mensch noch die Gesellschaft behaupten, es wäre alles perfekt. Hier bedarf es einer Analyse, Selbstbesinnung sowie einfühlsame Ermahnung. Kritik in ihrem ursprünglichen Sinne ist jene Kritik mit Gefühl im Geist der Liebe zu der Gemeinde und zum Einzelnen. Ein behutsames Wort, das nicht auf der Zungenspitze geboren wurde, sondern im tiefgläubigen Herz, was kann denn besser sein? Zu oft hören wir Worte, die kränken, schlagen, auslachen, verfluchen, erniedrigen, auf der Seele herumtreten. Ein Wort soll aufbauen, segnen, heilen, den Weg zeigen, Schmerz lindern. Und zum Schluss sagt er, der Grad der Kritik nimmt in dem Maße ab, in dem der Einzelne die eigene Schuld an der Misslage der Umstände zugibt. Und wenn ich nur damit beginne, zumindest ab und zu im Stillen für Leiter, für Verantwortliche, für meine Geschwister zu beten, dann werden die Veränderungen nicht lange auf sich warten. Und in erster Linie werde ich mich selber verändern. Mich hat es sehr getroffen, als ich das zum ersten Mal gelesen habe. Und ich wünsche, es trifft uns. Ich wünsche, dass es auch uns verändert. Und in diesem Zusammenhang stelle ich mir auch die Jünger mit Jesus bei dem letzten Abendmahl, als sie in diesem Zimmer waren. Wir wissen, was vorher war, dass sie miteinander gestritten haben, diskutiert haben, wer größer war, wer wichtiger war, wer weniger Fehler gemacht hat, wer es würdig ist, zu rechten und zu linken Jesus zu sitzen. Jesus hat das alles verstanden und er war sehr besorgt, wie kann er jetzt ihre Herzen verändern, was kann er jetzt machen, damit sie sich ändern, damit sie sich öffnen für die Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Und er hat etwas getan, was sie total überfordert hat erstmal, aber langfristig gesehen auch geändert. Er hat ihnen die Füße gewaschen. Und ich möchte jetzt Jack bitten, dass er uns diese Worte aus dieser Geschichte als Einführung zur Fußwaschung nochmal vorliest.
Die Worte zur Fußwaschung stehen im Johannesevangelium im 13. Kapitel. Da stand Jesus vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Danach sagt er: Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe.